Herzlich willkommen zum Finanz-Insider-Podcast zur nächsten Folge. Wir haben ja eine Woche tatsächlich jetzt mal Pause gemacht. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich nach der Zeit, als ich aus den USA wiederkam, so viel Arbeit hatte, dass ich es echt nicht geschafft habe, eine vernünftige Folge aufzunehmen. Aber jetzt geht es hier nochmal weiter. Heißt, heute ist das Thema ein Buch, weil mir ist es früher extrem schwer gefallen, Bücher zu lesen, weil wir sind ja so geprimed aus der Schulzeit, dass wir vielleicht gar nicht gerne lesen, weil früher in der Schule war es ja so, wenn wir ein Schulbuch bekommen haben, wussten wir, okay, das arbeiten wir jetzt in dem Schuljahr durch. Zumindest war das bei uns der Fall. Und wenn das Buch schon auf der zweiten, dritten Seite uns nicht gefallen hat, mussten wir uns trotzdem damit auseinandersetzen, auch wenn das ein Thema war, was uns vielleicht gar nicht interessiert hat. Und wenn du persönlich Bücher liest, also wenn du sagst, ich will mich weiterbilden, Thema Finanzen, ich kriege immer die gleichen Fragen oder häufig gleiche Fragen, die zum Thema auch, welche Bücher empfehle ich am Anfang? Eins ist die Psychologie des Geldes. Und dieses Buch habe ich mal zusammengefasst, die 7 Learnings daraus, die ich daran sehe. Und die gehen wir heute in diesem Podcast einmal durch. Ich werde euch das Link auch unten, das Buch auch unten verlinken, falls ihr es dann doch selber lesen möchtet. Aber was ich sagen wollte, ihr müsst heute, wenn ihr jetzt das Buch euch kauft beispielsweise, also schaut euch gerne jetzt oder hört euch diesen Podcast an, lest den Blogbeitrag dazu, schaut euch das YouTube-Video dazu. Ja, und wenn ihr dann sagt, ich will noch tiefer in die Sachen reingehen, ich möchte das mehr verstehen, dann empfehle ich immer, das Buch auch zu lesen. Wenn ihr aber euch mal ein Buch kauft, wozu ich jetzt noch kein Video gemacht habe, und ihr merkt auf der zweiten, dritten Seite, dass euch das gerade nicht hilft, dass es langweilig ist, dann ist das völlig in Ordnung. Bei Amazon rein theoretisch könnt ihr die Sachen sogar zurückschicken. Ich stelle mir die Bücher dann immer ins Regal und denke mir, okay, das ist gerade nicht relevant, aber irgendwann anders. In der Schule ging das nicht und deswegen haben wir eine sehr, sehr große Abneigung gegen Bücher. Ist aber auch nicht so schlimm, wenn du die hast. Dafür mache ich diese Videos und auch diese Podcast-Folgen. Also, gehen wir mal direkt rein. Welche 7 Lektionen gibt es in der Folge oder in dem Buch Die Psychologie des Geldes? Das allererste Thema ist, dass Geld ein emotionales Thema ist, beziehungsweise es wird ja so vorgestellt. Entscheidungen oder Geldentscheidungen sollten aber immer rational sein. Ich mache euch mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ihr jetzt vielleicht gerne Fußball schaut oder irgendwas anderes und ihr seht, hey, die Mannschaft ist gerade ziemlich gut und die haben vielleicht gerade gewonnen und ihr wollt zum nächsten Spiel fahren und denkt euch, boah, ich mache da ein richtig geiles Erlebnis von, ich kaufe mir jetzt VIP-Tickets. Vielleicht passen die VIP-Tickets gar nicht ins Budget rein, weil die pro Stück irgendwie irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro kosten, aber ihr seid einfach gerade von euren Emotionen getrieben und entscheidet euch dazu, das zu kaufen. Ein gleiches Beispiel ist das Thema Auto. Ja, vielleicht sagt man sich, okay, ich setze mir mein Limit bei 200, 300 Euro im Monat, dann geht man ins Autohaus und dann wird es vielleicht doch der Audi A4 statt der Audi A1 oder was man sich vielleicht als Ziel gesetzt hatte. Ja, oder eine ganz andere Marke, wenn man sich da reinsetzt, dann kommt der Verkäufer und sagt vielleicht, ja, hey, riechst du dieses Neue hier? Und ja, der ist auch besser, weil der ist 2 Jahre jünger, der muss nicht so oft zur Werkstatt. Und direkt hat man die Konfrontation mit, oh, in die Werkstatt müssen, kostet Geld, will ich nicht. Wir wollen immer Schmerzen vermeiden. Und wir greifen dann emotional gesehen doch zum teureren Auto, obwohl das überhaupt nicht clever ist, weil es einfach nicht in unser Budget passt. Ja, und in der Entscheidung oder in dem Beispiel wäre es halt viel besser zu sagen, nee, ich habe mir mein Budget gesetzt bei 299 Euro, mehr darf es nicht sein. Wenn der andere dann in die Werkstatt muss, dann ist es so, kann ich nicht ändern, weil mein Budget sagt einfach B. Ja, also B im Sinne von 299 Euro und nicht das teurere Auto zu kaufen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ihr könnt euch vielleicht mal aus dieser Lektion die Aufgabe machen, welche Entscheidung habt ihr in den letzten Tagen bei eurem Geld, was ihr ausgegeben habt, emotional getroffen und was rational? Habt ihr euch vielleicht das neue iPhone bestellt, weil ihr gesagt habt, ja, mein iPhone ist ja auch schon so alt, das ist ja schon 2 Jahre alt, jetzt muss ich unbedingt ein neues haben. Und dann ist vielleicht auch dieses Glücksgefühl da, wenn ihr es gerade auspackt, aber nach einer Woche fühlt sich das neue iPhone an, genauso wie das alte. Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Aber das ist der Grund, warum Menschen häufig weniger Geld haben. Also je mehr Menschen emotionale Geldentscheidungen treffen, desto weniger Geld haben sie meistens zur Verfügung. So, das zweite Thema, was in dem Buch behandelt wird, ist das Thema Unvorhersehbarkeit und Risiko. Wir haben immer das Thema, gerade bei Investitionsentscheidungen, dass wir die Zukunft nicht voraussehen können. Vielleicht kriegen wir irgendeinen Trend mit, vielleicht sagen gerade alle ja, wie das bei Corona war vor ein paar Jahren, hey, die Aktien, die im Bereich, also die in dem Bereich unterwegs sind, die Gesundheit machen, die werden die nächsten Jahre mega gut performen. Ich bin selber in Anführungsstrichen darauf reingefallen oder habe mal was getestet, auch so eine Healthcare-Aktie gekauft. Ich glaube, die ist mittlerweile bei 80% oder 90% im Minus. Keine Angst, war nicht viel Geld, war nur ein paar hundert Euro. Aber trotzdem haben wir immer das Ding, dass wir nicht wissen, was in Zukunft passiert. Und das ist auch voll wichtig, dass ihr das bei euren Investitionsentscheidungen berücksichtigt. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich will jetzt, keine Ahnung, irgendwie langfristig sparen und dann schmiert das auf einmal ab. Ich habe ein aktuelles Beispiel dazu, also die Kurse schmieren ab. Ich habe vor ein paar Monaten, ich will mein ganzes Depot gerade so ein bisschen umstrukturieren, ich habe mir das vor ein paar Jahren sehr kompliziert aufgestellt mit sehr vielen verschiedenen Investmentfonds und auch ETFs und ich möchte das schlanker halten. Und vor ziemlich genau 6 Wochen, glaube ich, also in dem Depot sind jetzt gerade so, ich glaube, um und bei 50.000 Euro drin. Und dann hatte ich die Tage so vor, okay, ich will jetzt dieses größere Depot, also wo die ganzen vielen Positionen drin sind, erstmal verkaufen. Dann ist das auf einmal von, ich glaube, 49.800 Euro oder sowas auf 44.000 Euro abgeschmiert. Also 5.000 Euro weniger innerhalb von 3 Tagen. Jetzt hätte ich sagen können, okay, ich verkaufe das jetzt alles, bevor es noch weniger wird. Habe ich aber nicht gemacht, sondern habe gesagt, nee, egal, dann bleibt es da halt einfach jetzt noch länger drin liegen. Und beim Thema, wenn es dann 50.000 Euro hat, verkaufe ich es wieder. So, jetzt total spannend. Ich logge mich mal gerade parallel in das Depot ein. Dann sage ich euch mal, was da jetzt gerade drin ist. Aktueller Gesamtstand von dem Konto. Also es sind Gesamtstände, da ist auch noch ein bisschen Cash, also normales Geld mit bei. Lädt er gerade, ich hoffe, dass es gleich lädt, dann kann ich euch gleich sagen, ja, jetzt ist es da. Jetzt sind 51.000 Euro drin. Das heißt, wir haben 7.000 Euro Unterschied zu vor 8 Wochen. Jetzt wäre es normalerweise sehr rational, sehr logisch zu sagen, hey, jetzt verkauf das doch, weil du bist ja 1.000 Euro noch weiter, als du dir Ziel gesetzt hättest. Und jetzt ist halt wieder dieses Thema, auch da, ich nehme mich da gar nicht von aus, wo ich sage, ja, Ende des Jahres könnte jetzt nochmal so ein Bullrun kommen. Es könnte aber jetzt auch passieren, also dass die Kurse nochmal steigen, dass das Weihnachten bei 55.000 steht. Und ich werde es jetzt auch drauf ankommen lassen. Ich erkläre euch auch sofort, warum. Es kann jetzt aber auch sein, dass der Nahostkonflikt eskaliert. Und das in 6 Wochen bei 40.000 Euro steht oder bei 30.000. Das kann halt passieren, ja. Dementsprechend, damit müsst ihr mal kalkulieren. Warum kann ich jetzt sagen, ich warte jetzt noch bis Ende des Jahres? Relativ einfach. Das Geld, was da drin liegt, ist eh für langfristig gedacht. Also 20, 30, 40 Jahre plus Anlagezeitraum. Heißt, sollte es jetzt abschmieren, dann habe ich halt auch keinen Stress damit, das dann nochmal 1, 2, 3, 4 Jahre länger drin liegen zu lassen. Ja, also das nur, dass ihr das wisst. Aber das müsst ihr immer mit einkalkulieren. Der nächste Punkt, die nächste wichtige Lektion ist das Thema Wohlstand ist nicht gleich Einkommen. Viele Leute denken immer, wenn sie viel Geld verdienen, sind sie automatisch wohlhabend, automatisch reich. Aber das Problem ist, was meistens passiert, wenn die Leute mehr Geld verdienen, dann geben sie auch mehr Geld aus. Ja, ich habe da mal schon mal einen Beitrag und ein Video zu gemacht, habe gesagt, okay, so ist das normalerweise, die Leute sind in der Ausbildung, verdienen wenig Geld, kommen gerade klar mit ihrem Geld. Dann sind sie ausgelernt, okay, und dann wird auf einmal statt dem finanzierten Auto, was abbezahlt ist, ein neues Auto geholt. Dann kommt eine neue Wohnung, etc., etc. Was vorher in der WG ging, geht ja nicht mehr, weil dann verdient man ja nicht mehr 1.000 Euro, sondern 3.000, dann kann man sich auch eine eigene Wohnung leisten. Natürlich ist das Komfort und das ist auch cool. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, das soll nicht heißen, dass man nicht alleine leben kann. Ich möchte euch nur damit aufzeigen, dass wir eigentlich auch von weniger Geld leben können. Bei mir war das ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor, dass ich so viel Geld für meine Technikerschule und auch damals für mein Studium zur Seite legen konnte. Einfach deswegen, weil ich habe Folgendes gehabt. Ich habe knapp zum Ende der Ausbildung, ich glaube, 500 Euro netto gehabt. Vielleicht waren es 550, nagelt mich da jetzt nicht auf die letzten Euro fest. Und dann habe ich Vollzeit angefangen zu arbeiten. Das war, glaube ich, im Frühjahr 2011 muss das gewesen sein. Und ich habe relativ gut verdient. Also ich hatte knapp über 2.000 Euro netto als Elektroniker. Das ist damals sehr viel Geld gewesen. Das ist jetzt 13 Jahre her, weil ich habe unter Tage gearbeitet, habe am Wochenende gearbeitet. Da gab es Zuschläge und sowas und dann hatte ich halt ungefähr knapp 2 netto. So, und was habe ich gemacht? Ich habe zu Hause gelebt. So, hieß natürlich, ja, jetzt kann sich Florian mal gönnen. Ich habe mir Markensachen gekauft, ich habe Geld zum Fenster rausgeworfen, weil ich tiefe Unsicherheiten hatte. Das habe ich ja schon mal in anderen Folgen auch besprochen, weil ich gedacht habe, okay, dadurch kriege ich mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstwert. Und das war halt einfach total jetzt rückblickend gedacht, total dämlich. Das Beste, was mir dann passieren konnte, ist, ich habe mich dann dazu entschieden und gesagt, okay, ich mache jetzt entweder 2 Jahre Technikerschule von 2012 bis 2014 und kann mich 2 Jahre lang voll auf die Schule konzentrieren. Und ich hatte damals wirklich, Leute, ich war echt faul, ich hatte keinen Bock zu arbeiten. Deswegen war es keine Option, dass ich sage, ich gehe arbeiten und mache 4 Jahre meine Technikerschule. Das hatten viele von meinen Kollegen damals gemacht. Ich hatte da mega Respekt vor. Die hatten 3-mal die Woche und oder 2-mal die Woche und am Samstag Schule. Und ich habe gedacht, boah, 4 Jahre ist echt eine lange Zeit, da hast du keinen Bock drauf. Dann habe ich gesagt, okay, du hast bevor du ausgelernt warst, bist du von 500 Euro Azubi-Gehalt mit deinen Partys, mit allem, mit deinen Urlauben, alles, was du gemacht hast, hingekommen. Heißt, das kriegst du auch die nächsten 2 Jahre hin. Benimm dich einfach so wie in der Ausbildung. Hör auf, diesen Scheiß zu kaufen. habe gesagt, okay, ich muss jetzt innerhalb von, ich glaube, es waren 18 Monate oder 14 Monate, 16 Monate, irgendwie sowas, von ich habe das beschlossen zu, ich mache nächstes Jahr die Schule, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt für 2 Jahre mal 500 Euro, also 24 mal 500, 12.000 Euro ansparen. Ja, das habe ich danach auch geschafft. Da war noch nicht geplant, dass ich 2012 parallel angefangen bin, in der Finanzdienstleistungsbranche zu arbeiten, dass ich auch ein Einkommen hatte und sowas. Ja, das heißt, ich bin damit easy hingekommen. Aber das war für mich der Grund oder der Punkt, wo ich aufgehört habe, so viel Geld zu konsumieren. Und später als Student, danach die 3, 4, 5 Jahre genau das Gleiche, obwohl ich auch mehr Geld verdient habe. Aber deswegen ist es total wichtig und dass ihr wisst, Wohlstand ist nicht gleich Einkommen. Das ist total entscheidend, dass ihr euch nicht verrückt machen und sagt, ich habe ja nur X Summe Z und der hat ja viel mehr Geld. Die meisten Leute schaffen es nicht, ihre Ausgaben zu kontrollieren, wenn sie mehr Geld verdienen. Ganz einfache Hacks dazu gibt es zum Beispiel, dass du immer 50% von Gehaltserhöhungen zur Seite legst, die nicht investierst in eine größere Wohnung, die nicht investierst in ein größeres Auto, etc. etc. Ja, ich habe, wie gesagt, dazu schon mal eine eigene Folge gemacht. Ich möchte jetzt nicht nur über das Thema reden, vielleicht, wenn ihr vielen dazu nachfragt, mache ich es nochmal gerne. Ja, schreibt mir dazu gerne Nachrichten auch auf Instagram. Die nächste, vierte wichtige Lektion ist die Macht oder die Magie der Zeit. Wenn ich schon vor 20 Jahren gewusst hätte, ja, 20 Jahren, da war ich 13, da bin ich, glaube ich, angefangen, Zeitungen auszutragen und habe, keine Ahnung, ich glaube so 60, 70 Euro damals im Monat damit verdient. Das war auch voll viel Arbeit. Ich war immer samstags den ganzen Vormittag weg, von morgens 7:30 immer noch damals mit MP3-Player drin, von 7:30 bis mittags um 14 Uhr oder sowas, habe dafür mein Geld bekommen und das Geld, ich weiß nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Wahrscheinlich irgendwelche neuen Nintendo-Spiele gekauft oder sowas. Und heute weiß ich, Mist, wenn ich das investiert hätte, damals schon, ja, das war damals natürlich alles ein bisschen schwieriger, dann wäre da jetzt schon echt ein heftiges Vermögen rausgekommen. Und ich sage das immer so, jetzt sind ja hier auch einige Zuhörer bei, die schon ein bisschen älter sind, auch ein bisschen älter als ich, die sagen, ja, aber die Zeit habe ich nicht mehr. Ihr könnt es nicht mehr rückgängig machen. Es bringt auch nichts, dem jetzt so hinterher zu trauen. Aber vielleicht habt ihr Kinder, vielleicht habt ihr Enkelkinder, ja, und den Leuten das immer mit zur Seite zu geben, nicht zu sagen, hey, du musst anfangen zu sparen, sondern du musst anfangen zu investieren. Das ist total wichtig. Dafür gibt es auch beispielsweise den Gratis-Investment-Kurs. Ja, findet ihr in den Shownotes oder unter free.financemitsimple.de. Habe ich jetzt schon ganz, ganz häufig überall gezeigt. Checkt das gerne ab, weil diese Magie des Zinseszinseffektes ist wirklich unglaublich. Die ist sogar so unglaublich, dass wenn ihr Kinder habt, würde ich den Kindern, also ich habe jetzt selber keine Kinder, aber ich habe einen sehr, sehr tollen Neffen, sobald er das versteht, werde ich ihm eintrichtern, hey, pass auf, du musst, bis du 30 bis 100.000 Euro zusammen haben. Das hängt jetzt, das ist jetzt vielleicht für dich riesengroß, eine große Zahl und es ist auch eine mega große Zahl, aber wenn Kinder oder wenn Erwachsene bis zu dem Alter von 30 100.000 Euro haben und das Geld investiert haben und das investiert lassen in ganz popelige, einfache ETFs und das wirklich nur bis zur Rente liegen lassen, haben die einen Großteil ihrer Altersvorsorge-Lücke schon geschlossen. Ja, es ist wirklich unglaublich, aber das ist wirklich ganz, ganz wichtig zu verstehen und dass man damit das nicht aufschiebt. Ja, jetzt hört ihr das vielleicht am Wochenende, vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit oder sowas. Jetzt kommt die dunkle Jahreszeit, nehmt euch die Zeit, richtet euch ein Depot ein, fangt an zu investieren, egal wie alt ihr seid, nehmt den Kurs als Hilfsmittel dafür gerne, auch wenn ihr nur mit 10, 15 Euro anfangt, ist völlig egal, Hauptsache ihr fangt an, weil die Macht der Zeit, die holt ihr mit keinem Investment der Welt wieder raus, außer ihr habt extrem viel Glück. Der nächste wichtige Punkt, die nächste wichtige Lektion ist Freiheit durch finanzielle Unabhängigkeit. Und das ist eine Geschichte, die habe ich mir in meiner Selbstständigkeit ganz häufig gefragt und das war auch der Grund, natürlich mit ein Grund, warum ich so sparsam war. Und zwar, wie lange kannst du ohne Einkommen leben? Nimm mal deine ganzen Ersparnisse zur Hand. Dazu musst du auch einmal wissen, okay, wie viele Ausgaben habe ich eigentlich im Monat? Beispielsweise 1.000 Euro und wie viel hast du zur Seite gelegt? So, und wenn du jetzt sagst, okay, ich kann jetzt nur 6 Monate, 12 Monate von dem Geld leben rein theoretisch, dann ist es vielleicht ein bisschen wenig. Es gibt euch nicht so viel Sicherheit, wie wenn ihr sagt, ja, ich kann jetzt eigentlich 4 Jahre lang oder 5 Jahre lang, bei mir sind es mittlerweile, ja gut, wir gehen fast in eine Richtung, wo es egal wird, aber locker über 10 Jahre leben, wenn ich meine Ausgaben ganz normal halte, dass ich glücklich bin, dass ich happy bin und ich muss kein Geld verdienen. Ja, das heißt, man kann jetzt eine einjährige Weltreise machen etc., das würde alles gehen, das würde natürlich wieder Geld kosten, würde die Rechnung so ein bisschen anders machen. Aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, betrachtet das von der Seite, wenn ihr euer Geld ausgebt. Nicht, dass ihr euch nichts gönnt oder so. Ihr habt das letztens gesehen, ich bin auch gerne mal in Amerika, fliege um die Welt, all diese ganzen Geschichten. Aber ihr sollt euch im Klaren darüber sein, dass je mehr Puffer ihr habt, desto mehr Entspanntheit gibt euch das. Wenn ihr auf einer Arbeit seid, ich habe das letzte Zeit ganz viel mitbekommen von Angestellten, Leuten, die sich ja nicht rumschubsen haben lassen, aber die wirklich schlecht behandelt worden sind, Warum? Weil und das mit sich machen lassen haben, weil sie auf den Job angewiesen sind. So habt ihr jetzt Rücklagen von 12, 24, 36 Monaten und euer Arbeitgeber macht irgendwelche Zicken, dann sagt ihr, ja, ich kündige jetzt hier und suche mir was Neues, ganz entspannt. Meistens ist es eh noch eine Kündigungsfrist. Und jetzt sagen vielleicht die einen oder anderen, ja, aber dann kriege ich ja kein Arbeitslosengeld. 3 Monate Sperre ist ja sowieso mal drauf, aber auch danach nicht. Und wisst ihr was? Ja und? Verlasst euch nicht auf den Staat, verlasst euch nicht aufs Arbeitslosengeld, all diese ganzen Geschichten. Völlig egal, nehmt euer Zepter selbst in die Hand. Ihr habt mehr Kontrolle und ich verspreche euch, ihr habt dann mehr Zufriedenheit. Je mehr Kontrolle ihr im Leben habt über eure Finanzen, desto mehr Zufriedenheit habt ihr. Ich bin immer glücklicher geworden, desto mehr Kontrolle ich hatte, wie ich meinen Tag lebe, wie ich mein Geld verdiene, was ich mache, mit wem ich es mache, wann ich es mache, wo ich es mache. Ja, und deswegen ist es total wichtig, auch wenn es erstmal anstrengend klingt, Verantwortung zu übernehmen. Ja, und deswegen Freiheit durch finanzielle Unabhängigkeit ein ganz, ganz großes Ziel. Übrigens spielt das auch sehr stark mit dem ersten Punkt zusammen. Wenn ihr jetzt lernt, dass ihr nicht so viel Geld ausgibt, euch nicht so viele Fixkosten anlacht und nur die Sachen wirklich kauft, die euch glücklich machen, nicht die andere Leute von euch erwarten, dann passiert Folgendes. Ihr braucht jetzt 500, 600, 700 Euro im Monat. Dann braucht ihr auch viel weniger Geld im Depot beispielsweise, um passive Einnahmen zu haben. So als Beispiel, wenn ihr 200.000 Euro in einem Depot drin habt und ihr habt eine durchschnittliche Rendite von 7%, ja, die gehen in ETFs, ja, dann sind das 14.000 Euro im Jahr, zieht ein bisschen Steuern ab, keine Ahnung, sagen wir, ich muss mal über den Daumen schätzen, so 3.000 Euro nach dem Freibetrag. Aber dann habt ihr schon 1.000 Euro pro Monat, die euch zu netto zur Verfügung stehen. Und dann wärt ihr mit 200.000 Euro finanziell frei. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, von 1.000 Euro kann ich nicht leben, etc. Das will ich heute gar nicht aufmachen, sondern euch nur so den Weg zeigen, okay, wenn ihr sparsamer lebt und wenn ihr lernt, weniger Geld zu verkonsumieren, desto eher schafft ihr es auch, finanziell unabhängig zu sein. So, der nächste Punkt, Bedeutung der Geschichte. Wir haben ja gerade die letzten Jahre, so ab 2020, kam ja das Thema NFTs sehr extrem auf. Und zwar ist es hier so, dass viel davon nur ein Trend gesprochen wurde, Bitcoin wurde gehypt, Krypto wurde gehypt. Und die Sache ist folgende. Es wird immer wieder neue Sachen geben. Ja, es wird immer wieder neue Trends geben. Es wird immer wieder Sachen geben, die komplett irgendwie abgespaced klingen, wo alle sagen, das ist die Zukunft, aktuell ist das künstliche Intelligenz. Aber seid vorsichtig bei der nächsten großen Sache, wenn es da ums Investieren geht. Ja, wenn ihr irgendwas hört von irgendwelchen KI-Robotern, die für euch traden oder, wo euch das schnelle Geld versprochen wird. Es kann, also selbst wenn es sowas gibt, dann müsst ihr aber Folgendes überlegen. Wenn es jetzt so künstliche Intelligenz gibt, die für euch tradet und die macht garantierte Gewinne, dann wird es nicht lange dauern, bis das alle so machen. Da wird dann immer bei den Angeboten verknappt und sagt, ja, dann wird das, wenn die Konditionen schlechter, es wird teurer etc. Und jetzt ist folgender Punkt so wichtig. Irgendwann würden ja alle sagen, hey, ich mache das auch. Und wenn alle das machen, alle viel Geld haben, bringt euch das wieder nichts. Das heißt, solche Sachen werden und können nie aus den Gesetzen der Wirtschaft nicht funktionieren. So, und vor 20 Jahren war das die Dotcom-Blase. Googelt mal gerne Telekom-Aktie. Da haben alle gesagt, ihr müsst jetzt die Telekom-Aktie kaufen. Ich kann jetzt mal ganz kurz googeln. Telekom-Aktie, so. Ich stehe jetzt bei 26,36 Euro. Und die war am 14. April, also das wurde eingeführt irgendwie so in den, ja, 96, 97, da haben alle davon gesprochen. Und dann stieg die tatsächlich auch bis zum Jahr 2000 auf knapp, ich glaube, Höchststand hoch. Achso, 24 Wochen hoch steht hier nur. Höchststand müsst ihr euch mal geben. 84 Euro. 11. März 2000. Ja, sogar ein bisschen höher. Ja, ich krieg's ja gar nicht hin. 90 Euro, 25. Februar 2000. Und da ist die gefallen. Ja, und da haben viele gesagt, Aktien total schlecht. Fragt eure Eltern, fragt eure Großeltern. Wenn ihr vielleicht selber in dem Alter seid, erinnert ihr euch noch dran. Und heute steht die bei 26. Das heißt, jemand, der im Jahr 2000 zu einem Kurs von 70 Euro gekauft hat, am 28. Januar, ist heute, 24 Jahre später, immer noch mit 70% im Minus. Das hat sich nicht mehr erholt. Ja, und ich behaupte, die meisten Leute werden das abgestoßen haben. Dementsprechend seid ihr einfach vorsichtig, wenn es um Trends geht. Spart für langfristige Sachen, gerade fürs Alter, bei Sachen, die sich einfach schon lange bewährt haben. Und dann habt ihr da auch meistens langfristig viel, viel mehr von, als die Leute, die irgendwelchen kurzfristigen Trends hinterherjagen, vielleicht auch kurzfristige Gewinne einfahren, aber nie was Langfristiges davon haben. Und der letzte Punkt, der auch in der Psychologie des Geldes vom Buch natürlich behandelt wird, ist das Thema persönliche Erfahrung. Bitte schließt niemals von euch auf andere. Oder umgekehrt, von andere auf euch. Ja, vielleicht sind die 5 Jahre jünger, vielleicht sind die 10 Jahre jünger, vielleicht haben die schon Eigenheim, vielleicht seid ihr weiter als andere und andere sind vielleicht finanziell nicht so gut aufgestellt. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, nämlich die Frage, Wie seid ihr aufgewachsen? Seid ihr in einem Haushalt aufgewachsen, wo Geld immer ein Problemthema war, wo es immer schwierig gewesen ist, wo ihr vielleicht sagt, hey, das will ich schon mal nebenan anders machen? Seid ihr in einem Haushalt aufgewachsen, wo es immer so wichtig war und herausgestellt wurde, hey, was denken die anderen? Du musst aber so aussehen, so kannst du da nicht hingehen. Das sind so häufig diese Sätze. Und die brennen sich bei uns als Kinder ein. Ja, und wenn deine Familie auf Sparen Wert gelegt hat, dann legst du es vielleicht auch. Und wenn andere aufs Geld ausgeben, Wert gelegt haben, weil sie halt ein Schein sein wollten oder irgendein Bild abgeben wollten, was sie nicht sind, dann haben sie das so gelernt. Ja, und wenn du jetzt Menschen triffst, die Geld für Mist ausgeben oder so, oder du selber das machst, dann verurteile diese Menschen nicht, weil jeder hat eine andere persönliche Story. Und deswegen ist es halt auch total wichtig, sich gerade auch bei finanziellen Themen nicht mit anderen Menschen zu vergleichen. Ja, es ist einfach so ein Thema. Ich kenne Leute, die gehen mega gut mit dem Geld um. Ich kenne Leute, die sind finanziell deutlich erfolgreicher, als ich es bin. Ja, einfach auch schon, weil die vielleicht mit 20, 21 nicht gesagt haben, ich gehe jetzt mal am Wochenende raus und gebe das Geld in irgendwelche, ja, Sachen aus, die vielleicht nicht so rentabel sind, wie ich das auch gemacht habe, Geld zum Fenster rausgeworfen habe. Aber genauso gibt es auch viele Leute, die heute noch schlechter umgehen mit meinem Geld, mit meinem Geld zum Glück nicht, als ich das gerade mache. Ja, und deswegen, ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch finanzielle Vergleiche holt, immer nur mit eurem früheren Ich, arbeitet an euch selbst, bleibt da einfach dran, dass ihr sagt, hey, okay, ich gehe die Sachen für mich durch, ich habe das anders gelernt, meine Eltern haben mir das anders beigebracht, aber ich gehe jetzt einen anderen Weg, weil es ist euer Leben, es ist euer Geld und ihr müsst am Ende sagen können, okay, ich habe das Beste daraus gemacht. Deswegen will ich auch Leuten nicht vorschreiben oder sagen, hey, wenn du gerne viel Geld für Konsum ausgibst, mach es, cool. Wenn dich das glücklich macht, wenn dich das wirklich glücklich macht, dann mach es. Wenn dich das aber nur glücklich, du denkst, dass dich das glücklich macht oder Anerkennung vom Außen bekommst, dann sollte man das vielleicht einmal hinterfragen, ja? Aber ganz, ganz wichtig, jeder hat unterschiedliche persönliche Erfahrungen und da solltet ihr extrem drauf achten. So, das hier war der längste oder das war das längste, der längste Inhalt zu diesem Part. Ich habe das Ganze kurz zusammengefasst, nochmal im Blog. Findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes, wenn ihr das jetzt gerade nicht mitschreiben konntet oder so, wenn ihr es durchgehen wollt, für euch aufarbeiten wollt. Und auf YouTube auch noch ein kurzes Video dazu. Und ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Lasst mir gerne euer Feedback da. Ich werde demnächst auch zu diesen Sachen immer was auf Instagram posten, dass ihr einfach wisst, okay, was kam da gerade? Ja, so hier wird es wahrscheinlich einen Swipe-Post zu geben. Und lasst mir da gerne mal euer Feedback drunter da. Das ist bei Instagram einfach am leichtesten. Freue mich darüber. Antworte auch auf die Kommentare. Und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wann ihr auch immer das hört. Und freue mich, euch nächstes Mal wieder zu begrüßen hier. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.